Einen wunderschönen guten Tag und gesegneten Sabbat wünsche ich allen, die ich noch das nicht gewünscht habe. Hier und da habe ich mich schon mal vorgestellt. Ich bin das erste Mal hier. Ich heiße Maria Kollmann. Mein Name schreibt man ein bisschen komisch, weil ich keine Deutsche bin. Ich komme nämlich aus Kroatien. Ich bin in den 90er Jahren als Flüchtling nach Deutschland gekommen und lebte eine ganze Weile, also sehr lange eigentlich, in Baden-Württemberg. Und jetzt wohnen wir, meine Familie und ich, seit 5 Jahren in Schönbrandenburg in der Stadt Oranienburg und fühlen uns dort wohl. Ich habe noch nie vorher gepredigt, also ich bin keine Predigerin, Ausgebildete, aber ich habe, weil ich ja das so beigebracht bekommen habe aus meiner Familie, egal wo ich bin, die Ärmel hochzukrempeln, wenn irgendwas zu tun ist. Und dann habe ich festgestellt, es braucht viele Wortverkündiger. Also habe ich einen Kurs gemacht und wurde Laienpredigerin. Und so bin ich jetzt in vielen Gemeinden unterwegs, um Gottes Wort auszuteilen. Und heute das erste Mal bei euch. Ja, ich freue mich. Ihr habt eine wunderschöne Gemeinde und es ist sehr angenehm, bei euch zu sein. Der heutige Predigttext steht in Philipper 4,4 und ich glaube, den kennt jeder von euch. Gibt es irgendjemanden, der diesen Text noch nicht gehört hat? Ich glaube nicht. Mir wurde sogar mal gesagt, ich habe diese Predigt natürlich schon mal gehalten, und eine Schwester sagte zu mir, ich hasse diesen Text. Gibt es irgendjemanden, der das Gleiche denkt? Ja, ich kann das verstehen. Es ist eine Herausforderung, sich immer zu freuen. Ja, was will er, Paulus, von uns? Na, was wollen wir eigentlich für unser Leben? Will nicht jeder von uns glücklich sein? Der Text in Philipper 4, Vers 4, ich weiß nicht, ob ich ihn überhaupt durchlesen soll, es steht ja überall angeschlagen, glaube ich. Freut euch in dem Herrn alle Zeit, alle Wege, und wiederum sage ich euch, freut euch. In unserem Alltag werden wir bombardiert mit verschiedenen Vorschlägen, wie unser Leben gelingen soll und womit wir glücklich werden können. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber sobald ihr Radio oder vor allem Internet aufmacht und mal schaut, kommt schon Werbung. Also ihr könnt nicht mal ein Video abspielen, ein Lied oder sonst irgendwas, sofort kommt die Werbung. Das musst du haben, das neue Handy musst du haben, ist ja gleich Neues gekommen, das muss man haben, weil da ist ja dies und das und das, also ohne kommst du schon gar nicht mehr klar. Und dann wirst du glücklich. Wenn man 20 ist, dann hat man ja so Vorstellungen, was man im Leben erreichen möchte. Da arbeitet man darauf hin, man schuftet, man müht sich ab und dann ist man plötzlich 50. Dann hat man meistens das erreicht, wenn man Glück hatte, was man da so angestrebt hat. Und ihr glaubt nicht, ihr Jüngeren, hier und da sehe ich schon, ihr glaubt nicht, wie schnell das passiert, dass man 50 wird. Und dann wird man 70 oder 80, wenn man Glück hat, um nur festzustellen, dass alles das, wofür man sich bemüht hat, eigentlich gar nicht gebraucht wird. Da kriegt man einen Raum in einem Pflegeheim. Und da kannst du ein paar Sachen mitbringen, eine Zahnbürste vielleicht, und das war's. Ich habe 20 Jahre in der Pflege gearbeitet und ich kann das bestätigen, dass ich nicht eine Person getroffen habe, die gesagt hat, hätte ich bloß noch mehr gemacht. Und ich habe einen Unterschied gemerkt. Ich habe tatsächlich Menschen begegnet und das fand ich sehr gewinnbringend, die ihre eigenen Enkel bezahlt haben, dass die sie besuchen. Naja, man muss bedenken, ich habe im Schwabenländle gearbeitet. Ich weiß ja nicht, ob es hier anders ist. Hier habe ich in keinem Pflegeheim gearbeitet, aber im Schwabenländle. Und dann habe ich eine Frau zumindest getroffen. Sie hatte keine Kinder. Ihr Mann war schon längst verstorben, aber sie hatte jeden Tag Besuch. Was war ihr Geheimnis? Was möchten wir im Leben erreichen? Haben oder sein? Das ist die Frage, die schon Shakespeare gestellt hat. Die Bibel spricht ganz viel von Freude. Gott ist die Freude ganz wichtig. Er möchte, dass wir nicht, wenn wir vor sein Angesicht treten, mit so einem langen Gesicht rumrennen. Wenn ihr euch so anschaut, dann brauche ich die Predigt eigentlich gar nicht halten. Ihr seid schon fröhlich, aber ich hoffe und ich denke mal, ihr könnt das vielleicht unter der Woche auch brauchen. Schauen wir uns mal an, was Gott für uns möchte. In 5. Mose 28, 47 habe ich einen Text gefunden. In 5. Mose, im 28. Kapitel, spricht Gott über Segen und Fluch. Und ich weiß nicht, wie oft ihr sowas lest. In unserer Gemeinde, in der wir eigentlich sind, in der Gemeinde Tegel, haben wir nämlich in diesem Jahr was vor, und zwar als Gemeinde, das, die ganze Bibel zusammen durchzulesen in einem Jahr. Ja, finde ich nämlich ein ganz gutes Vorhaben. Und dann entdeckt man Texte, die man sonst so nicht im Auge hat. Und im 5. Mose 28, Vers 47, spricht Gott einen Fluch aus, weil du dem Herrn, deinem Gott, nicht gedient hast mit Freude und Lust deines Herzens, als du an allem Überfluss hattest. Ich glaube, Gott hat Verständnis, wenn es uns mal nicht gut geht, aber ich glaube, dass es uns doch ziemlich gut geht hier in Europa. Und ich denke mal, dass Gott, dass sein Wunsch ist, dass wir auch widerspiegeln, was er uns anvertraut hat. Und er möchte, dass wir deswegen freudig sind, weil wir ihn haben. Jetzt könnte man ja sagen, aber guck mal, was in der Welt los ist. So viele Kriege. Und auch in Deutschland ist es nicht ganz friedlich, denn wie man ja merkt, hat man jetzt immer mehr Angst von Anschlägen und dies und dem. Dann ist da die Inflation, man kämpft mit die Ausgaben auszugleichen und dies und das. Jeder hat seine eigene Herausforderungen, die er zu bewältigen hat. Und da soll man noch Freude ausstrahlen? Wie sollen wir das machen? Warum ist die Freude denn Gott so wichtig, die er hier sogar mit Fluch androht, sozusagen, wenn wir nicht fröhlich sind? Was passiert zum Beispiel mit einem Mitarbeiter in eine Firma, der keine Freude mehr hat an seiner Arbeit? Habt ihr schon eine Verkäuferin in einem Laden erlebt, die keine Freude mehr hat an ihren Aufgaben? Wie wurdet ihr da bedient oder wurdet ihr überhaupt bedient? Was passiert mit einem Gemeindeglied, der keine Freude mehr hat an seinem Glauben? Der vielleicht seine Identität verloren hat? Das beobachte ich nämlich auch. Wann kommt er dann zum Gottesdienst? Vielleicht kommt er mal irgendwann, bestimmt nicht pünktlich oder ist einfach nur mal da, dass er da ist. Und irgendwann verschwindet er auch. Ist denn Gott angenehm einfach, naja, ich bin ja anwesend gewesen? Was Gott möchte, ist unser Herz. Er möchte nicht irgendwelche Rituale, auch nicht das Führen irgendwann Pflichtverzeichnisses, da habe ich teilgenommen. Er möchte, dass wir Freude erleben. Und das erzählt er uns in der ganzen Bibel. Was mir aber ganz besonders auffällt, ist ein Brief. Und das ist der Philipperbrief. Der ist so voll mit Freude, dass es unbedingt wichtig ist, den Brief auch mal ganz zu lesen. Das würde ich euch empfehlen. Und der Paulus schreibt diesen Brief nicht etwa, weil er im Urlaub ist, was mein Kollege neulich zu mir gesagt hat, ja, mein Urlaub ist schon gebucht, alles gut. Nein, nicht nur im Urlaub darf man Freude haben. Der Paulus schreibt diesen Brief in der Gefangenschaft. Wie kann man einen Brief der Freude schreiben, wenn man selber der Freiheit beraubt wurde? Was war sein Geheimnis? Wie hat er das geschafft? Der Paulus war eigentlich schon immer gläubiger Mensch. Er war nie der große Sünder. Er ist der Jude, der Hebräer von den Hebräern. Er beschreibt das in seinem Philipperbrief. Er ist doch aus dem Stamm Benjamin am 8. Tag beschnitten worden, Pharisäer geworden und das bei einem der renommiersten Lehrer dieser Zeit, den Gamaliel. Er hat alles erreicht, was man erreichen kann als Jude, als gläubiger Jude. Und er hat das ganze Gesetz gehalten. Die ganzen 613 Vorschriften, von denen 365 nur Verbote waren. Das ist mal eine Leistung. Wir haben schon mit 10 unsere Probleme. Er hat 613 alle gehalten. War er glücklich? Nein, er war nicht glücklich. Er war überhaupt nicht glücklich. Er hat sich aber dann noch mehr angestrengt und dann hat er auch noch Christen verfolgt und jeden, der anders gedacht hat. War er dann glücklich? Er war da auch nicht glücklich. Bis eines Tages Jesus in sein Leben eingegriffen hat. Wisst ihr, heute begegnen mir Menschen, ich glaube, das passiert euch auch, die sagen, na ja, also Christentum und Jesus ist halt so ein, kannst du glauben, gibt so viele, ist ja nur eins von den vielen Glaubensrichtungen, die man sich so aussuchen kann, um der Realität zu entfliehen. Ist das so? Ist der christliche Glaube nur einer der Wege? Das hat mir auch neulich mein Vorgesetzter mal gesagt. Dann habe ich ihn gefragt, was hat der Buddha, Hare Krishna oder Allah für mich getan? Sie erwarten alle, dass ich irgendwas für sie tue. Stundenlang irgendwelche Gebete wiederholen, meditieren oder sonst irgendwas. Nur mein Gott, der sich in der Bibel offenbart hat, war bereit, alles aufzugeben, auf diese kleine Erde zu kommen, um zu zeigen, wie sehr er uns alle liebt, wie wichtig ich ihm bin. Wenn wir das Universum anschauen, wenn wir die NASA-Aufnahmen so anschauen, ich weiß nicht, ob ihr das manchmal tut, dann sieht man, wie unglaublich groß unsere Galaxie ist und dann erst das Universum. Boah. Und wenn man das so herauszoomt und wieder zurückzoomt zu der Erde hin, dann merkt man erst, wie unbedeutend wir sind als Planet. Ich frage mich manchmal, wie hat Gott uns so überhaupt gefunden? Wir sind ein Punkt in irgendwo. Und für diesen kleinen Punkt war er bereit, sein ewiges Leben aufzugeben. Habt ihr euch das mal überlegt? Ich möchte, hat er gesagt, ich möchte ohne dich nicht sein. Ich will die Ewigkeit mit dir verbringen. Was für eine Botschaft. Und wir sitzen da und, oh ja, ich gebe mein Leben für dich. Wenn das keine frohe Botschaft ist, dann weiß ich auch nicht. Wenn unsere Botschaft nicht mehr froh ist und freudebringend, dann ist es nur wirklich eine Botschaft von vielen. Aber diese frohe Botschaft hat eine Begeisterung in sich. Die Freude, von der Jesus spricht, von der jetzt auch der Paulus spricht, ist eine ganz andere Freude, die uns diese Konsumgesellschaft immerzu anbietet. Und die können wir in Johannes 15, Vers 11 anschauen. Das hat nämlich Jesus gesagt. Und das hat Jesus gesagt, kurz bevor er gekreuzigt wurde. Und obwohl er das wusste, dass er gekreuzigt wird, hat er das zu seinen Aposteln gesagt. Das habe ich zu euch gesagt, damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude vollkommen wird. Jesus möchte uns nicht eine vergängliche Freude geben. Und unsere Konsumgesellschaft möchte uns vielleicht für eine kurze Zeit eine Freude geben. Wenn ich mir heute das neueste Handy kaufe, ist es in ein paar Monaten auch schon wieder überholt, weil wieder ein anderes kommt. Und die Schönheitsideale ändern sich auch andauernd. Also werde ich dem nie gerecht sein. Jesus möchte uns eine Freude geben, die für immer bleibt. Und vor allem, die unabhängig von den Umständen ist. Auch der Paulus hatte keine tollen Umstände. Aber er hatte eine Freude im Herzen, weil er Jesus für sich entdeckt hatte. Ich hatte mal eine alte Kollegin, sie war nicht alt, also in einem alten Betrieb, eine Freundin wieder kennengelernt, eine Kollegin. Und ich fragte sie, wie es ihr geht. Und sie, bevor sie überhaupt was antworten konnte, so sagte sie zu mir, ich habe Jesus gefunden. Würden wir das auch so sagen? Ich habe einen Weg gefunden, das mir die Möglichkeit gibt, egal was äußere Umstände gerade sind, ich freudig durch mein Alltag gehen kann. Und die Welt braucht glückliche Christen, unbedingt. Wir sind die Visitenkarte für den Himmel. Die Menschen haben meistens das Problem mit dem Bodenpersonal, nicht mit Gott selbst. Und wir dürfen die Botschafter sein. Wir leben gerade in einer Gesellschaft, und gestern habe ich auch ein Gespräch mit meiner Kollegin gehabt, und da hat sie gleich angefangen, ach, aber die Politik und so. Wisst ihr, ich bin ja schon ein paar Tage auf der Welt, aber ich kann mich noch nie erinnern, dass die Politik in Ordnung war oder dass die Weltgeschehnisse super waren. Es gab immer irgendwas, was anders werden könnte. Und wenn wir darauf warten, dass sich erstmal die Politik einrenkt oder sonst irgendwas, dann können wir aber lange warten. Und da ist unser Leben auch schon vorbei. Möchten wir das? Wir sind berufen, ein freudiges Leben zu leben. In Johannes 10,10 sagt Jesus, und das ist mein Lieblingstext, der Räuber ist gekommen, ich sage es jetzt mal so auswendig, um zu stehlen und zu rauben. Ich bin aber gekommen, um Leben zu bringen und das in aller Fülle. Wir dürfen ein freudiges, erfülltes Leben haben. Heute gibt es so viele Angebote, wie man das Leben gestalten soll. Die Menschen sind sehr psychisch angeschlagen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir auf Arbeit sehe ich Kollegen, die alle in der Therapie sind. Ich kann keine Ausnahme feststellen. Ich jetzt nicht, mich ausgenommen. Ich bin überrascht, wenn ich das höre, weil ich das nicht so erwartet habe, aber sie kommen mit dem Leben nicht klar. Die Politik wird auch nicht klarkommen. Warum? Weil man Gott total ausgeklammert hat. Den gibt's nicht. Wir müssen uns selber retten. Können wir das? Wir können nur jeden Tag eine Entscheidung treffen. Wenn wir morgens aufstehen, und davon spricht ja Paulus in dem Philipperbrief genauso, in Philipper 4,8 spricht er davon. Wenn wir morgens aufstehen, haben wir eine Entscheidung. Will ich mich beschweren über das, was ich nicht habe, oder will ich mich freuen über das, was ich habe? Und wir haben wirklich viel, worüber wir danken können und uns freuen können, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und in Philipper 4, Vers 8 sagte Philippus dafür, sagte Paulus, was wahrhaftig, was ehrbar, gerecht, rein, lieblich, wohltuend ist oder irgendeine Tugend, irgendein Lob, darüber denkt nach. Der Paulus hat es verstanden, wie es funktioniert. Alles beginnt in unseren Gedanken. Und hier tobt ein Kampf. Merkt ihr das? Jeden Tag kriegen wir unglaublich viele Impulse von allen Seiten. Du sollst das wählen, du sollst das hören, du sollst das anziehen, du sollst so leben, so aussehen musst du. Und wir haben die Entscheidung, die Stimme zu wählen, welchen Kanal. Was mache ich morgens früh zuerst auf? Wenn ich meine Augen aufmache, was mache ich zuerst? Ich hatte eine ältere Dame in einem Pflegeheim, sie hat immer nur gejammert, war ganz schlimm. Dann habe ich sie eines Morgens begrüßt und sie so wollte schon anfangen zu jammern. Und dann habe ich gesagt, wunderbar, Sie haben zwei Geschenke aufgemacht heute früh. Und sie so, was? Ich Geschenke? Mich beschenkt doch keiner. Doch, Gott hat sie beschenkt mit zwei Augen und sie durften sie heute aufmachen. Was glauben Sie, wie viele es heute nicht aufmachen konnten? Oder Sie haben es aufgemacht, aber Sie haben nichts gesehen. Schon das ist ein Grund zum Loben und Preisen, wenn wir morgens aufstehen und sagen, danke Herr, ich sehe deine wunderbaren Welt. Wir laufen oft, ich sehe viele Menschen mit Kopfhörern, ich sage ja nichts gegen Kopfhörer, aber man verpasst so viel in der Natur, nur einfach, weil man nur noch im Internet sich bewegt. Und die große Gefahr bei der Jugendlichen ist einfach, dass sie sich total entfremden von der Natur und sie einfach in einer anderen Blase, in einer anderen Welt leben. Ich hatte eine Nachbarin, wenn ich sie morgens begrüßt habe und gesagt habe, ach, wie wunderschön es heute ist, die Sonne scheint, dann sagte sie, boah, so eine Hitze. Dann hat es geregnet, wir haben uns wieder mal getroffen, dann sagt sie, ach, guck mal, es ist schön, dass es regnet, die Natur braucht es. Oh, was für ein Mistwetter. Wir entscheiden jeden Morgen, wie unser Tag ist. Natürlich können wir die negativen Gedanken weiterspinnen und der Satan wird sofort zur Stelle sein und sagen, jawohl, so, weiter so und du kriegst das eh nicht hin heute und heute wird ein total mieser Tag und wahrscheinlich wird er dann Erfolg haben. Da wird er auch mies. Aber kommen wir dann wieder zurück. Wir haben eine frohe Botschaft und dann zu sagen, jawohl, ich bin heute die Botschaft, ich darf heute die Botschafterin Jesu sein. Und wenn ich so viele Menschen sehe, die geknickt sind, traurig oder mit sonst was kämpfen, darf ich zu denen hingehen und sie aufmuntern und auf die Lösung aufzeigen. Nicht wir uns, können uns selber heilen oder retten. Was sagt Gott in 2. Chroniker 7,14, glaube ich, steht das? Wenn mein Volk sich demütigt, die Sünde bekennt und zu mir zurückkommt, werde ich das Land heilen, nicht vorher. Und wir dürfen ganz freundlich darauf hinweisen, dass alles, was geschieht, es genau deswegen geschieht, weil wir ihn ausgeklammert haben. Wir schaffen das auch alleine. Ich kenne da eine ganz niedliche Geschichte. Da betete eine Frau für einen Parkplatz. O Herr, ich hab's heute so eilig, ich bräuchte einen Parkplatz. Und kaum bog sie einen Parkplatz, also in so ein Gebiet an, wo man eben parken konnte, erblickte sie einen freien Platz, wo sie parken konnte und dachte, ach Gott, vergiss es, ich hab's allein gefunden. Denken wir nicht auch manchmal so? Ja, aber mir geht's heute so schlecht. Wüsste, wenn du wüsstest, wie mein Leben aussieht, dann würdest du sowas nicht erzählen. Du glaubst gar nicht, was ich gerade so mitmache. Ja, auch gläubige Menschen erleben Verluste. Wir erleben nicht nur schöne Sachen. Bloß, was ist mein Fokus? Fokussiere ich mich darauf, was ich verloren habe, oder das, was mir geblieben ist? Die meisten Paartherapeuten sagen nämlich Folgendes: Wenn ein Ehepaar sich trennt, ist es meistens deswegen, weil sie sich so dermaßen darauf konzentriert haben, was der andere schlecht macht, als auf das, was er gut macht. Warum habe ich ihn überhaupt geheiratet oder sie? Das vergessen sie. Das verliert sich irgendwie aus den Augen. Ja, wir können ohne Gottes Hilfe nicht viel machen, aber wir können eine Entscheidung treffen. Entscheidung, wo tippe ich drauf? Was höre ich mir an? Was erlaube ich, dass in mein Gehirn, in mein Kopf reingeht, was mich den ganzen Tag beeinflusst? Und in diese Richtung kann ich dann gehen. Und damit die Freude länger bleibt, auf Dauer bleibt, hat Paulus auch noch ein Rezept. Und dieses Rezept sagt er uns sofort an der ersten Seite, am Philippa 1, Vers 1. Das überfliegen wir manchmal oder meistens, wenn wir so die Briefe lesen. Und das ist meistens so ein Gruß an alle. So, und in Philippa 1, Vers 1 sagt Paulus Folgendes. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind und so weiter. Was hier wichtig ist zu betonen, er sagt hier, die Knechte Jesu Christi, die Diener. Er hätte ja sagen können, ich bin der Professor Dr. Paulus und ich habe diese alle Doktorschreiben gemacht. Ich habe das und das alles geschrieben. Hier sind meine Werke. Das habe ich alles getan. Hier habe ich alles gedient. So, ich bin der und habe euch was zu sagen. Hätte ja recht dazu, er war ja sehr gebildet. Aber was er betont ist, das darf mal sein, ich will das nicht klein machen, dass man sich versteht, aber er hat betont, dass er ein Diener Christi ist. Und in dem zweiten Kapitel Philipperbriefes schreibt er auch, warum. Weil er sich ein Beispiel genommen hat an dem, was Jesus getan hat. Und im zweiten Kapitel Philipperbriefes schreibt er, wie viel Jesus aufgegeben hat, um zu uns zu kommen und zu dienen. Uns zu dienen. Und wir werden niemals glücklich sein, wenn wir nur auf uns fokussiert sind. Heute Morgen hat mich aber keiner begrüßt. Und überhaupt bemüht sich keiner um mich. Und ich glaube, sie mögen mich nicht. Hast du ein Problem mit jemandem? Geh zu ihm hin. Diene ihm. Vielleicht braucht er dich gerade. Er hat dich nicht begrüßt. Vielleicht kann er gerade gar nicht sprechen oder sonst was bemüht ihn. Seht ihr Bedarf? Setzt euch ein. Wir sind berufen zu dienen in unserer Familie, Gemeinde, Gemeinschaft, Gesellschaft. Da, wo wir sind. Unser Wert wird dadurch nicht weniger, im Gegenteil. Denn wenn Gott, der ja allmächtiger Schöpfer, Herrscher und Erhalter ist, es nicht
Er war sich nicht zu schade, auf diese Welt zu kommen, in den Dreck zu knien und seinen Aposteln die Füße zu waschen. Ein Werk, was nur Diener ausgeführt haben oder Sklaven, die damals nichts gegolten haben. Wie viel mehr dürfen wir für andere tun? Wir dürfen uns ein Beispiel an ihn nehmen. Ich bin überzeugt, dass wir das unbedingt brauchen. Ich sehe eine große Abwanderung aus unserer Gemeinde. Man hat die Identität verloren, den Sinn irgendwo verloren. Wir haben unsere frohe Botschaft vergessen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber diese Freude fehlt, dass wir mit Freude hinausgehen und sagen, jawohl, ich bin Adventist und bin froh darüber, dass ich diese Wahrheiten für mich erkennen durfte. Dass ich die Bibel als meine Lebensausrichtung gefunden habe. Und wenn schwierige Zeiten kommen, dann können wir auch vor anderen sagen, ja, ich gehe jetzt eine schwierige Zeit durch, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich habe das selber erfahren, als ich meinen Verlust erlebt habe vor kurzem. Und man hat mir Beileid gewünscht und man hat mich gefragt, wie fühle ich mich denn? Und ich habe dann gesagt, ich freue mich auf ein Wiedersehen. Das hört niemand irgendwie, weil die Verwunderung war groß. Was? Das glaubst du? Oh ja, ich weiß es ganz gewiss, weil er mit seinem Namen dafür bürgt. In Offenbarung steht das. Er bürgt mit seinem Namen. Er wird sie alle wieder zum Leben rufen. Und diese Freude, die wir auch in Trauerbewältigung haben dürfen, die uns trägt, und ich fühlte mich da auch getragen, und das dürfen wir alle in Anspruch nehmen, diese Freude müssen wir unbedingt anderen mitteilen. Ich kenne eine Geschichte, die ist tatsächlich wahr, von einer jungen Frau, die eine Radiomoderatorin war. Und sie liebte ihre Arbeit. Und dann war sie mal beim Arzt und kriegte eine Diagnose, die ihr ganzes Leben sozusagen vernichtet hat. Es wurde ihr nämlich gesagt, sie wird erblinden. Und sie hat sich gefragt, wie soll sie damit umgehen? Und hat das mit ihrem Mann besprochen und er sagte, ja, wir schaffen das irgendwie. Wir beten und du wirst wieder gesund. Und sie beteten und die ganze Gemeinde betete ununterbrochen. Aber Gott heilte sie nicht und sie wurde blind. Und sie hat die Welt nicht mehr verstanden. Und warum hat Gott meine Gebete nicht erhört? Das fragen wir uns auch oft, nicht? Und dann hat ihr Mann gesagt, naja, weißt du, wir können ja, es ist nun mal so, wir können jetzt unser Alltag so planen, und dass du zurechtkommst. Ich werde dir helfen. Ich begleite dich zu deiner Arbeitsstelle und du kannst wieder deinen Beruf aufnehmen. Und so hat es auch gemacht. Sie sind zusammen mit Straßenbahn bis zum Radiosender und er hat sie bis dahin begleitet. Sie haben es geschafft, zusammen hinzukommen. Und so jeden Tag, die blinden Menschen brauchen immer eine ganz bestimmte Wege und Handlungen, sodass sie auch alles finden. Und sie hat es geschafft und irgendwann sagte er zu ihr, jawohl, jetzt hast du es geschafft, jetzt kannst du es alleine ohne mich. Jetzt, glaube ich, bist du bereit. Und sie ging los und sie hat es tatsächlich geschafft und kommt nach Hause und sagt, jawohl, ich kann jetzt alleine. Und so konnte sie wieder ihren Beruf aufnehmen und im Radio arbeiten. Und eines Tages kam sie wieder nach Hause mit ihren Blindstücken, merkte sie, dass jemand vor ihr steht. Und ein Mann tappt sie so ganz sachte an und sagt, entschuldigen Sie bitte, ich muss Ihnen was sagen. Und sie war so ganz erschrocken, ja, ich muss Ihnen sagen, Sie müssen die glücklichste Frau auf der ganzen Welt sein. Und sie schaute ihn verwundert an, obwohl ich sie nicht sehen konnte. Aber wie können Sie sowas sagen? Ich bin blind, sehen Sie das nicht? Ja, ich sehe das wohl, dass Sie blind sind. Aber Sie haben einen Mann, der Sie täglich begleitet. Er hält täglich Ausschau, ob Sie es auch schaffen und ob Sie ankommen. So einen Mann muss man haben. Ja, meine Lieben, so ist Gott. Manchmal fühlen wir uns ganz einsam und verlassen. Unsere Gebete wurden nicht erhört. Wir sind blind geblieben. In Anführungszeichen. Es sind nicht alle unsere Lebenswünsche in Erfüllung gekommen. Aber Gott ist immer da, um zu begleiten. Als meine Mutter operiert wurde, ich wusste, dass sie es dann kaum schaffen wird, und ich habe so ihn angefleht, dass ich sie wenigstens noch einmal sehen dürfte. Dieses Gebet wurde mir nicht erhört. Aber Gott hat mir solche Kraft gegeben. Ich fühlte mich richtig getragen. Ich wünsche euch, dass ihr Beziehung zu Gott pflegt, aufbaut und pflegt, jeden Tag. Diese Beziehung muss man wirklich jeden Tag sorgfältig pflegen, weil Gott drängt sich nicht auf. Den verliert man ganz schnell in diesen unglaublich vielen Stimmen, die uns jeden Tag erreichen. Deswegen wählt jeden Morgen, frühmorgens, Nähe zu Gott. Schöpft die Kraft von ihm. Dann kann man alles bewältigen, was auch Paulus sagte in Philipper 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Und das wünsche ich euch, dass ihr eine freudige Gemeinde seid, die freudig die Botschaft rausbringt, die jetzt absolut aktuell ist, die Drei-Engels-Botschaft, die die Welt unbedingt braucht. Amen.